Und deswegen war der MDR, glaube ich, schon einfach auch aus dieser Geschichte heraus so ein Stück weit verpflichtet, diese Rolle anzunehmen. Aber gleichzeitig, und das ist das, was ich tatsächlich sehr, sehr gut fand mit dieser Frage eben, jetzt lasst uns das mal übersetzen, was verstehen wir denn als Stimme des Ostens? Und eben nicht ein ostalgisches oder rückwärtsgewandtes Bild, sondern zu sagen, wir übersetzen das auch als Stimme des Wandels, als Stimme der Zukunft, als Stimme von Transformationserfahrungen, als lösungsorientierte Stimme und als so ein bisschen in Anführungszeichen Brückenbauer auch für den Zusammenhalt zwischen Ost und West.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Vor dieser Folge gibt es noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Julia und ich hatten ein ganz tolles Gespräch und eine wunderbare Aufnahme. In der Bearbeitung danach habe ich festgestellt, dass sich ein kleiner technischer Fehler eingeschlichen hat. Hier in unserem System, mit dem wir diesen Podcast produzieren, hat zur Folge, dass auf Julias Spur so ein kleines akustisches Zucken liegt. Wir beide waren uns aber einig, dass es schade wäre, diese Folge nicht zu veröffentlichen und wünschen euch trotz allem, auch wenn es hier und da vielleicht ein bisschen zuckt und es nicht die allerbeste Tonqualität ist in dieser Folge, eine ganz wunderbare Unterhaltung. Viel Spaß damit und genießt diese neue Folge von Einheit gut, alles gut. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Wir haben in diesem Jahr 3 Landtagswahlen bereits hinter uns gebracht und das war ja auch irgendwie eins der dominierenden Themen der letzten Woche oder der letzten Wochen und Monate. In der bundesweiten Berichterstattung, aber auch international hat es Wellen geschlagen. Und der 1.9. war da sicherlich einer der spannendsten Tage in diesem Superwahljahr 2024. Und eine Frau war auch an diesem Tag das Gesicht der Berichterstattung, hat auf diesen Abend gemeinsam mit ihrem Team monatelang hingearbeitet und hat an diesem Abend durch die Ergebnisse geführt, eingeordnet, erläutert. Und darüber, aber über noch so viel mehr, über ihren Blick auf den Osten, über den Umgang mit der AfD, über den Mitteldeutschen Rundfunk, über all das möchte ich mit ihr sprechen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute sagen kann, herzlich willkommen, der noch Chefredakteurin des Mitteldeutschen Rundfunks. Herzlich willkommen, liebe Julia Kritian.
Hallo, grüß dich, freue mich sehr, da zu sein.
Liebe Julia, in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mich gefreut, beziehungsweise war ich froh, dass ich meine Regel, die ich mir ganz am Anfang mal gesetzt hatte, dass ich nämlich nur Ostdeutsche einlade, irgendwann gebrochen habe. Weil wenn das so gewesen wäre, hätten wir zwei heute gar nicht die Möglichkeit gehabt, miteinander zu sprechen. Von daher freue ich mich. Du wärst an dieser Podcast-Tür ja gescheitert, aber jetzt freue ich mich, dass du da bist. Von daher, wir wollen über so viele Sachen miteinander sprechen, weil dieses Jahr war für dich ja auch, du kannst mir vorstellen, sehr turbulent, sehr aufregend, das, was war, aber vor allen Dingen auch das, was noch vor dir liegt. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber wir wollen einmal so ein bisschen dich erstmal kennenlernen, bevor wir auch auf deine Rolle beim Mitteldeutschen Rundfunk eingehen, aber eben auch auf das große Projekt der Landtagswahlen und der medialen Berichterstattung, all das, was du dieses Jahr so gemacht hast. Ich habe schon gesagt, nicht ostdeutsch, aber noch viel spannender, wenn man dich googelt, steht da, dass du in Toulouse, Kairo und Karlsruhe aufgewachsen bist. Vielleicht magst du uns einmal so ein bisschen mitnehmen zu deinen Wurzeln, in deine Kindheit. Wo kommst du her und wie kommst du zu dieser spannenden Kombo aus Toulouse, Kairo und Karlsruhe?
Ja, das werde ich häufig gefragt und dann ist die Erwartung immer, dass mein Vater irgendwelche total spannenden Sachen gemacht hat, Diplomat oder Geheimagent oder was auch immer. Und da muss ich immer antworten, nein, der war Mathe- und Physiklehrer. Und das ist teilweise eine Strafe, weil ich am Frühstückstisch immer rechnen musste. Aber der war tatsächlich an deutschen Auslandsschulen. Es gibt verhältnismäßig viele deutsche Auslandsschulen. Und unter anderem eben eine in Toulouse, weil dort der Airbus ja als europäisches deutsch-französisches Projekt gebaut wird. Und in Kairo, und da war er jedes Mal quasi ausgeliehen und dann ist die Familie mitgegangen. Und so bin ich viel in der Welt herumgekommen.
Okay, naja, aber immerhin, also ich hatte mir gar nichts dabei gedacht. Ich dachte einfach, so eine Trilogie an Orten, dass da muss ja irgendwas dahinter stecken, hat man jetzt nicht irgendwie jeden Tag. Aber dann kam ja der Wechsel, beziehungsweise du hast dann angefangen 1999 zu studieren in Leipzig. Wie kam es oder wie ist die Entscheidung auf Leipzig gefallen?
Also ich wollte unbedingt Journalismus studieren und das ging damals an 4 Orten in Deutschland, in Eichstätt, in Passau, in Dortmund und in Leipzig. Und Leipzig war die einzige Stadt, bei der es einen Aufnahmetest gab oder die einzige Uni. Und da war ich ja noch in Toulouse und musste also dorthin fliegen. Das ging überhaupt nur 3-mal die Woche, ist schon einige Jahre her. Und man musste dann auch ein paar Tage vor Ort bleiben, bis es wieder einen Rückflug gab. Und deswegen war ich also in Leipzig, kam ja aus dem Ausland, hatte auch irgendwie von ganz Deutschland jetzt nicht so eine richtige Vorstellung. Es hätte Wuppertal genauso sein können wie Wiesbaden oder Leipzig. Und war dann in dieser Stadt und fand es einfach wunderschön. Also Leipzig ist, ich meine, die gewinnen ja auch dauernd irgendwelche Preise als eine der lebenswertesten Städte Europas. Leipzig ist eine wahnsinnig lebendige Stadt, eine Stadt, in der auch ständig was passiert und sich verändert. Die ist einfach noch nicht fertig. Und das hat mich gereizt, interessiert. Und deswegen war ich in den 3 anderen Städten dann gar nicht mehr, sondern dann habe sehr schnell beschlossen, wenn dieser Aufnahmetest gelingt, dann möchte ich hier studieren und das hat dann geklappt.
Sehr gut. Und jetzt, also ne, machen wir uns nichts vor, Studienzeit ist immer so eine der schönsten Zeiten im Leben. Wie erinnerst du das? Wie schaust du da auf diese Anfänge in Leipzig zurück auf die Stadt, in der du ja später dann auch noch sehr, sehr viel Zeit verbringen solltest?
Wir haben dieses Jahr tatsächlich 25 Jahre Erstkommilitonen-Treffen und so in der Einladung und in der Erinnerung, da ist mir was aufgefallen, das ist mir damals aber gar nicht so bewusst geworden, aber im Nachgang natürlich. Das ist, dass wir die große Frage, wie vielfältig ist der Journalismus, die zeigt sich auch in so einem Studiengang. Also wir haben eigentlich kaum jemanden mit Migrationsgeschichte gehabt. Wir hatten sehr viele westdeutsch geprägte Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und das ist schon was dich dann beschäftigt. Warum ist das so? Warum gerade in einem Studienort wie Leipzig war die Mehrheit der Kommilitoninnen und Kommilitonen dann für diesen Studiengang doch nicht aus dem Osten?
Ja, spannend. Ja, das ist, kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, weil da möchte ich natürlich auch deine Meinung, was so das Thema Vielfalt auch in Redaktion, gerade mit dem Blick auf ostdeutsche Sozialisation, was das auch für Herausforderungen vielleicht mitbringt und wie wir das in den aktuellen Kontext einordnen. Von daher, das behalte ich mal im Hinterkopf. Dein Weg ging ja dann weiter. Du bist 2000 als freie Mitarbeiterin zum Mitteldeutschen Rundfunk gekommen oder hast dann da gearbeitet, hast aber dein Volontariat zwischen 2003 und 2004 beim WDR abgeschlossen oder halt bis da hingegangen. Und dann ab 2007 als Politikkorrespondentin eben für den MDR in Berlin, warst dann ARD-Korrespondentin. Und dann 2019 bist du beim MDR in die Unternehmenskommunikation eingetreten, hast da als Unternehmenssprecherin fungiert. Und in der jetzigen Funktion, und da möchte ich darauf hinaus, bist du noch, bevor du nämlich woanders hinwechselst, als MDR-Chefredakteurin zuständig? Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, wie sich da so deine Arbeit gestaltet, was dich da auch so umtreibt, was vielleicht auch Herausforderungen sind, die man in so einer Position sieht, die du in den letzten Jahren bewältigt hast. Wie guckst du auf die Zeit zurück?
Wie viel Zeit hast du gesagt, haben wir? Also, es gibt ja quasi gerade unendlich viele Herausforderungen, aber auch, und das ist ja das Schöne daran und das, was ich eigentlich immer in den Mittelpunkt stellen will, auch ganz, ganz viele Chancen. Also, und das ist es, finde ich, auch immer wichtig, gerade auch gegenüber Kolleginnen und Kollegen und vielleicht auch jungen Menschen, die in den Journalismus wollen, zu sagen, es ist immer noch einer der schönsten Berufe, die es überhaupt gibt. Und deswegen lohnt es sich, da jeden Tag dran zu arbeiten. Also Herausforderungen, klar, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade wahrscheinlich in einer der größten Erklärkrisen. Warum braucht es uns überhaupt? Und gleichzeitig ja so wichtig wie nie. Das klingt immer so etwas pathetisch, aber wenn man sich anschaut, wo Öffentlichkeit gerade steht, wo Menschen überhaupt noch miteinander reden, was in den Regionen los ist, in den ländlichen Räumen, wo immer weniger ja auch Verlage und Regionalzeitungen vor Ort überhaupt sind, dann finde ich, ist die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch im Erreichen von immer auseinandergesplitterteren Zuhörergruppen und Zuschauern und überhaupt, wo findet sich Gesellschaft noch für einen Diskurs? Da ist die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eigentlich ja immer wichtiger. Und zugleich ist da ganz klar diese Erwartung, ihr müsst euch verändern, ihr müsst auch andere Zielgruppen ansprechen, ihr müsst dem Medienwandel begegnen. Wir sind so eingeübt, lange Jahrzehnte ja gewesen, irgendwie ein Sender zu sein und lernen immer mehr auch Zuhörer, Zuhörerin zu sein, Menschen vorkommen zu lassen, noch viel stärker Teilhabe, sich auch einbringen und einfach wirklich diese Rolle als Debattenraum zu generieren. Und da finde ich, muss man noch viel mehr darüber nachdenken, was ist eigentlich Journalismus der Zukunft? Also weg von diesem reinen Inhaltevermitteln hin auch zu einer, ja, ich will fast sagen Beziehungsarbeit. Also wirklich, wie entsteht gegenseitiges Vertrauen wieder viel stärker? Wir alle kennen diese Rufe Lügenpresse und gleichzeitig eben diese wichtige Rolle von Medien in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, in einer offenen Gesellschaft. Und das wieder hinzubekommen und gemeinsam den Wert von dem, was wir da haben, was wir vielleicht teilweise alle miteinander manchmal zu selbstverständlich empfinden, daran zu arbeiten, das finde ich, ist die größte Herausforderung und dann das, was wir schon gestreift haben, auch Perspektivvielfalt noch besser hinzukriegen. Wir waren als Journalismus lange zu ähnlich.
Genau, und über diese Themen, die halten wir ganz kurz, weil da möchte ich auch noch mit dir drüber sprechen, was quasi der, du hast es gerade gesagt, der Journalismus von heute, von morgen ist oder auch wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat oder entwickeln musste. Ich möchte aber aus deinem, ich höre so ein bisschen auch Überzeugungstäterin bei dir raus, auch als Kämpferin für den Öffentlich-Rechtlichen und für die Verantwortung, die auch dieses Medium mit sich bringt. Und um den Bogen einfach noch zu schließen und jetzt auch da auf deine neue Rolle zu kommen, du wechselst quasi vom MDR zum Hessischen Rundfunk als Programmdirektorin. Vielleicht einmal ganz kurz, wie kam diese Entscheidung zustande? Du verlässt, wir hatten es gerade im Vorgespräch, dann nach 24 Jahren auch Leipzig und wechselst zum HR. Was bringt das für Gefühle mit sich? Und aber jetzt auch Stichwort Chancen, was siehst du da an Perspektive für dich, aber auch für den Öffentlich-Rechtlichen?
Na, ich bin beim MDR so ein bisschen per Zufall gelandet. Ich hatte mich beworben auf ein Praktikum, das musste man machen. Neben dem Studium gab es so Pflichtpraktika und das war die Zeit, als der Großteil des MDR gerade von Dresden, die wilden Jahre in Containern am Wilden Mann, nach Leipzig zog in die neu gebaute Zentrale und dann hat der Redaktionsleiter, bei dem ich mich beworben hatte, gesagt, ja, Sie können schon kommen für ein Praktikum, wir suchen aber gerade studentische Hilfskräfte. Und dann habe ich mit einem Großteil des Studiums tatsächlich damit finanziert, dass ich eine Woche im Monat eben als Planungsassistentin beim MDR gejobbt habe. Und daraus wurden dann ja fast 24 Jahre. Und das ist natürlich mit Wehmut verbunden, weil das ganz intensive Jahre waren mit vielen, vielen auch Herausforderungen und Chancen, Dingen, die ich tun konnte, Erlebnissen, Geschichte erleben, an Geschichte teilhaben, darüber berichten dürfen. Das ist ein riesiges Privileg. Und ich habe tolle Menschen kennengelernt und in tollen Teams mitgearbeitet und viel gestalten können. Und gleichzeitig hat mich schon immer getrieben, auch Veränderungen zu suchen und sich andere Sachen anzuschauen. Ich war also nicht lange, aber für Hospitanzen oder Austausche bei der BBC, beim türkischen Fernsehen, bei Arte, beim Schweizer Fernsehen. Und insofern war ich da schon immer nicht an einen Ort gebunden, sondern daran interessiert, auch Entwicklungen zu gestalten. Und insofern ist das jetzt, glaube ich, einfach auch ein guter Moment zu sagen, nochmal einen Sprung zu machen zu einem anderen Sender, den ja das verbindet. Du sagst Überzeugungstäterin, das stimmt unbedingt. Also und da auch beim HR, der vielleicht, weil er auch einen Tick noch kleiner ist als Einländeranstalt und nicht Dreiländeranstalt, deutlich wendiger auch ist unter den ARD-Anstalten, sehr viel Transformationsprozesse schon angeschoben hat und da jetzt dann auch im ARD-Vorsitz, den der HR ja im nächsten Jahr übernimmt, nochmal mitzugestalten, was ist eben dieser Journalismus der Zukunft, was kann ich mit einbringen, was sind meine Gedanken dazu, das hat mich sehr gereizt und da freue ich mich drauf.
Ja, und ich finde das total schön, was du auch sagst, weil alleine so kleine Hospitanzen etc., Perspektivwechsel, das Wort möchte ich nochmal aufgreifen. Ich glaube, das tut dem Journalismus auch unheimlich gut, sich in andere Menschen, in andere Denkweisen, in andere Perspektiven hineinzuversetzen, um dann quasi über den Tellerrand hinauszudenken und auch noch empathischer, glaube ich, zu sein und Menschen zu fühlen und sich in sie hineinzuversetzen. Und das ist auch so ein bisschen der nächste Punkt, den ich einfach super spannend finde, weil du bist Vollblutjournalistin, Überzeugungstäterin, haben wir gerade gesagt. Und in der Pressemitteilung zum HR, also jetzt oder zu deinem Wechsel, das fand ich einen total schönen Satz, weil da steht, Sie, also du, stehst für regionale Verankerung, den Dialog mit den Menschen vor Ort und eine moderne Interpretation unseres Auftrags, der die Interessen der Menschen in den Fokus nimmt, und hast auch irgendwann mal in einem Interview gesagt, wir müssen oder der Journalismus müsse dazulernen und ja, er müsse, Zitat, seinen Wert für die Gesellschaft heute noch einmal ganz anders darlegen. Ein bisschen haben wir das ja gerade schon gesagt über die Rolle von Journalismus und das gerade auch in diesen turbulenten Zeiten von Krise zu Krise, von, du hast es gesagt, die Gesellschaft, die dann teilweise auseinanderdriftet. Was ist so auch mit Blick auf Verantwortung, was hat sich da gewandelt im Journalismus, beziehungsweise was bedeutet es heute, in Anführungszeichen, guten Journalismus aus deiner Sicht zu machen, gerade eben in diesen ja etwas turbulenten Zeiten?
Das ist die 100-Millionen-Dollar-Frage, ne? So, also die große Zukunftsfrage ja auch für unsere Branche. Also ich glaube, es gibt die Werte, die schon immer galten und weiter gelten, Unabhängigkeit ganz vorne, ja. Aber auch, und das ist vielleicht ein Tick in den Hintergrund geraten, unbequem sein. Also wirklich die Fragen stellen, Dingen auf den Grund gehen. Und da ist Mitteldeutschland, also Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, dieses Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks, das ist da natürlich prädestiniert, weil es gerade möglicherweise die spannendste Region in Deutschland ist. Andere würden sagen, die herausforderndste, ja, bei den politischen Verhältnissen. Aber da wirklich, ja, unbequem sein, lernfähig, finde ich total wichtig, transparent, was Fehler betrifft, und aber eben auch diesen Perspektivreichtum, also wirklich auch zuhören, verschiedene Meinungen, und das heißt nicht immer nur Politikerinnen und Politiker, sondern viel breiter ein Spektrum auch abbilden. Und ich finde, gerade wenn Menschen ja immer mehr in individualisierten Feeds unterwegs sind oder ja, in einsamen Wahrnehmungswelten, dann ist diese Frage, wo entsteht noch Gemeinsinn, wo entsteht Debattenraum und wie steuert man den auch respektvoll? Auch die Frage, Streit wird immer so als negativ mittlerweile wahrgenommen. Wir haben auch sehr lange, das sage ich als jemand, der 12 Jahre Berichterstattung aus Berlin gemacht hat, in diesen berühmt-berüchtigten 1:30 in Tagesschau- oder Nachrichtenformaten, haben sehr lange demokratische Prozesse als Streit dargestellt. Ne? Dann gibt es den Gewinner und den Verlierer, wer hat sich durchgesetzt. Aber dass das natürlich auch zur Gesellschaft dazugehört, also und zur Demokratie, dass es quasi der Wesenszug von Demokratie ist, zu sagen, wir loten Kompromisse aus, wir streiten konstruktiv um die besseren Lösungen. Das ist dabei vielleicht mitunter zu kurz gekommen. Und deswegen ist ja gerade so dieses generelle Misstrauen gegenüber Politik, gegenüber Entscheidungen, gegenüber Medien und da wieder den Wert stärker zu erklären, also vielleicht auch so dieses Warum mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Journalismus war ganz lange ein Abbilden von dem, was ist diesen Tag über passiert. Und jetzt, wo jeder gleichzeitig an allem teilnehmen kann und das ja auch live tut, weil es unendlich viele Livestreams gibt und jeder Sender und Empfänger zugleich ist, ist vielleicht so diese Frage nach vorne, warum und mit welchem Ziel und was wäre denn eine Lösung, das zu lernen, weil das ist für Journalisten, glaube ich, noch viel schwieriger als das, wie wir so lange auch daran herangegangen sind, ne? Dass wir die Gatekeeper sind, also diejenigen, die entscheiden, die und die Informationen kommt nach vorne, das und das ist wichtig heute zu vermitteln, sondern viel stärker zu fragen, was denn das Bedürfnis meiner Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, Leser, Leserinnen, Nutzer, Nutzerinnen in dem Moment und das noch viel stärker und daran meine Arbeit auszurichten und das, wie wir es erzählen, was wir erzählen und mit welchen Protagonisten wir es erzählen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die haben wir noch nicht genug vertieft im Journalismus.
Macht das Journalismus dann vielleicht auch ein bisschen angreifbarer, wenn man, na, du sagst, wo früher einfach, oder also sehr zugespitzt jetzt eine, die Berichterstattung, was ist passiert, ist jetzt eher dieses auch, warum, und wir gehen vielleicht eine Ebene tiefer. Macht das Journalismus oder vergrößert das die Angriffsfläche für Journalismus, weil man dann vielleicht in Tiefen geht, wo sich Leute nicht mehr wiederfinden, weil sie es nicht verstehen, weil sie es nicht verstehen wollen? Spielt das da auch ein bisschen mit rein?
Ich denke über deine These nach, deswegen schweige ich gerade. Also ich glaube, die reinen Was-Fragen sind ja eigentlich größere Angriffsfläche. Ist natürlich einfacher, weil du kannst immer sagen, ich habe ja die W-Fragen beantwortet. Ja. Wer hat was, wann? So, und wenn ich aber auf das Wie, Warum, Wohin gehe, ist es komplexer, aber die Antworten auf eine komplexere Welt sind halt komplex. Deswegen würde ich sagen, kann sein, dass es mehr Angriffsfläche bietet. Wahrscheinlich hast du sogar recht, aber das wäre trotzdem meine Antwort. Also es muss komplexer werden. Und ja, damit ist man natürlich möglicherweise stärker unter Kritik, aber das ist ja die Aufgabe. Wir sollen ja nicht gefallen, sondern wir haben eine Aufgabe und die ist eben auch unabhängig, unbequem den Bedürfnissen der Menschen begegnen. So.
Absolut. Und Stichwort Aufgabe auch, du hast zu deinem Antritt damals gesagt, du bist, oder der MDR solle den Schwerpunkt auch mehr auf die Zukunftsthemen und den ostdeutschen Erfahrungsvorsprung bei Transformationsthemen legen. Jetzt hatten wir in einer der vorherigen Folgen auch Jeanette Gusko, die Geschäftsführerin von Korrektiv hier, die auch über Transformationskompetenz gesprochen hat, auch bei Ostdeutschen. Wie würdest du vielleicht auch so den Unterschied machen zwischen dem MDR eben mit so einem, du hast gesagt, einer spannendsten Sendegebiete oder auch herausforderndsten, es ist halt, unterscheidet sich ja dann doch vielleicht ein bisschen. Was sind da so die Unterschiede eben auch mit Blick auf Themensetzung, aber auch unterschiedliche Haltungen eurer Hörerinnen, Hörer, Nutzerinnen, Nutzer im Vergleich vielleicht zu anderen Sendeanstalten? Hast du da in deinen letzten Jahren Dinge gespürt, wo du sagst, dass da unterscheiden sich schon gewisse Dinge und dann haben wir sie einfach auch in Inhalten anders transportieren müssen?
Ich bin ja keine Soziologin und ich habe auch keine statistische Grundlage, das jetzt zu sagen. Ich kann aus meiner persönlichen Beobachtung sagen, dass das vielleicht sich manchmal nicht verstehen. Ich will gar nicht sagen missverstehen, aber dass manchmal sich fremd empfinden zwischen Ost und West in meiner ganz persönlichen Wahrnehmung in den 24 Jahren, 25 Jahren, die ich jetzt mich im Osten zu Hause fühle, eher zugenommen hat als abgenommen. Nicht überall und bei jedem, aber es nimmt eher wieder stärker zu. Und ich glaube schon, dass dem Mitteldeutschen Rundfunk, weil wir da natürlich ein Alleinstellungsmerkmal haben, einfach aus der Historie. Der MDR ist der einzige öffentlich-rechtliche Sender unter den Dritten, der alle drei Länder des Sendegebiets, also Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, eben in der ehemaligen DDR waren. Und das wäre sonst nur noch vielleicht der RBB, der aber natürlich ganz stark auch über West-Berlin geprägt ist. Und deswegen haben wir diese Rolle auch selber angenommen, aber sicher auch einfach aus dieser Geschichte heraus zu sagen, wir sind eine Stimme des Ostens. Und dieser Begriff und diese Wahrnehmung, die war auch im MDR sehr lange umstritten oder wurde heiß diskutiert, weil die Frage ist ja, was heißt denn das Stimme des Ostens? Und das kommt ein bisschen daher, dass ich, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht siehst du es anders, welches Medium in Deutschland empfindet sich denn so? Wer sieht sich tatsächlich einfach als auch diesen Teil des Perspektivreichtums abzubilden? Dann gibt es wenige Medien, gerade auch in den überregionalen, die sitzen alle nicht in Ostdeutschland. Dann gibt es noch Medium wie die Super-ILU, das ist aber nochmal eine andere Ausrichtung, ne?
Ja.
Und deswegen war der MDR, glaube ich, schon einfach auch aus dieser Geschichte heraus so ein Stück weit verpflichtet, diese Rolle anzunehmen. Aber gleichzeitig, und das ist das, was ich tatsächlich sehr, sehr gut fand mit dieser Frage eben, jetzt lasst uns das mal übersetzen, was verstehen wir denn als Rolle des, als Stimme des Ostens und eben nicht ein ostalgisches oder rückwärtsgewandtes Bild, sondern zu sagen, wir übersetzen das auch als Stimme des Wandels, als Stimme der Zukunft, als Stimme von Transformationserfahrungen, als lösungsorientierte Stimme und als so ein bisschen in Anführungszeichen Brückenbauer auch für den Zusammenhalt zwischen Ost und West.
Das finde ich total schön, weil du hast auch in einem anderen Interview mal gesagt, auch dieses, den Stolz und das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen auch nutzen und auch damit die Verantwortung des MDRs innerhalb der Sendegemeinschaft auch ein bisschen positionieren und darlegen, um das quasi auch noch bundesweit verstärken, vernehmbarer zu machen, weil ich glaube, all das, was du sagst, diese besondere Kompetenz, Transformationskompetenz, zeichnet halt die Menschen auch aus und spiegelt sich sicherlich dann auch so ein bisschen in der Stärke des MDRs wieder. Also kommt es an, auch, also könnt ihr diese Verantwortung, kann der MDR dieser Verantwortung gerecht werden, auch dieses Denken in andere Strukturen mit reinzubringen und da auch die Rolle zu behaupten? Wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube, es kann man nicht so generell ja, nein beantworten, sondern du musst es dann immer in bestimmten, also es sind ja 9 Landesrundfunkanstalten und da ist der MDR eine Stimme und gleichzeitig nehme ich schon wahr, das ist lustigerweise was, das habe ich zum Beispiel von Herrn Kretschmer auch gehört, also dem Ministerpräsidenten von Sachsen, dass mir erzählt wurde, im CDU-Präsidium hören alle sehr genau zu, wenn er spricht. Und ich hatte im letzten Jahr gerade auch, weil natürlich alle so auf diese, wie du es vorhin gesagt hast, auf diese Ostwahlen, also Sachsen, Thüringen, Brandenburg geguckt haben, ein total großes Interesse auch zu verstehen, was ja schon mal ein Fortschritt ist, ja, von den anderen ARD-Anstalten auch. Ich hatte viele Schalten mit Kolleginnen und Kollegen aus Redaktionen, die eben nicht in Ostdeutschland sind, die gesagt haben, erklärt mir euren Umgang zum Beispiel mit der AfD, erklärt mir die Themen, die vielleicht anders gesehen werden, auch in Teilen von Ostdeutschland. Lasst uns darüber in einen Diskurs gehen. Und das finde ich schon mal eine Bereicherung. Und da haben wir was dazu gewonnen, weil so in der Anfangsphase da möglicherweise eher so ein bisschen skeptischer Blick war. Ja, was macht da dieser MDR? Und der ist irgendwie so ein bisschen anders möglicherweise. Und ich glaube, dass das gelungen ist, zu sagen, es ist eine echte Bereicherung für die Gesamt-ARD, so wie andere Sender ja auch. Der Bayerische Rundfunk hat auch einen anderen Blick als der NDR. Ich will das gar nicht als sowas typisch Ostmäßiges festmachen. So wie es den Osten sowieso nicht gibt. Das ist so unterschiedlich und vielseitig wie der Westen und der Süden und der Norden. Ja, aber ich glaube, dass dieses Bewusstsein gewachsen ist, zu sagen, da gibt es unterschiedliche Perspektiven und die sind wichtig und wertvoll.
Ja, und da schließt sich auch so ein bisschen der Bogen, was wir vorhin hatten, dieser Perspektivwechsel, andere Perspektiven einnehmen. Und das ist im Kleinen wie im Großen. Von daher, also ich finde das super spannend, so grundsätzlich natürlich über die Rolle von Medien, aber auch quasi über die Rolle des MDRs in der gesamten Struktur und auch die Verantwortung, die das Haus da hat. Du hast es jetzt gesagt, Landtagswahlen waren natürlich ein Riesending für uns alle, für dich ganz besonders, für dein Team und dich. Und da möchte ich ein bisschen drauf zu sprechen kommen. 1.9. Sachsen und Thüringen war quasi ja die Spitze des Ganzen und davor waren viele Monate Vorbereitung. Und auch, als ich das dann gegoogelt habe, fand ich sehr, sehr spannend zu lesen, wie ihr auch eure Berichterstattung entsprechend eingeordnet habt. Du hast auch mal gesagt, diese Landtagswahlen stehen unter besonderer Beobachtung über die Grenzen Sachsens und Thürings hinaus. Und gerade deshalb müssen wir natürlich einfach auch die besonderen Bedingungen berücksichtigen, hintergründig verständliche Berichterstattung. Welche Dimension hatte diese Landtagswahl für euch als Team, für den Mitteldeutschen Rundfunk ganz besonders in diesem Jahr? Wie schaust du auf diese spannende Zeit zurück?
Es hat ja ganz unterschiedliche Dimensionen und auch wenn das jetzt sehr groß klingt, natürlich war das historisch schon aus der Zeit heraus. Ja? Also ich weiß gar nicht, wie viele hundert, also wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, wir hatten in beiden Landtagen mindestens 700 akkreditierte Journalisten, müsste man aber nochmal, ne, ist jetzt nicht mich drauf festnageln auf diese Zahl und auch tatsächlich ja sehr, sehr viel ausländische, also internationale Journalisten, die da mit drauf geguckt haben, weil ja in allen Umfragen schon klar war, was in Thüringen passieren würde, zum ersten Mal eben eine gesichert rechtsextremistische Partei auf Platz 1. Und deswegen war das von vornherein eine Zäsur, wie man auch journalistisch-publizistisch damit umgeht und mit einem Erstarken vom Bündnis Sarah Wagenknecht, so ein politischer Senkrechtstarter, den es in der Form noch nie gegeben hatte, was das mit dem gesamtdeutschen Parteienspektrum macht, dass das Veränderungen möglicherweise beginnt, die wir noch gar nicht am Ende in ihrer Dimension an dem Wahlabend vielleicht absehen konnten, aber die sich ja schon abgezeichnet haben. Also jetzt schon mal allein, wenn man auf die Grünen blickt, aber auch was in anderen Parteien sicherlich noch passiert, wie die CDU mit ihren Unvereinbarkeitsbeschlüssen umgehen wird und. Das ist ja hochinteressant für alle politisch interessierten Menschen und natürlich auch ja wirklich relevant, was da gerade passiert für die gesamte Bundesrepublik. Das ist so die publizistische Ebene. Und dann alleine die Herausforderung für die einzelnen Gewerke. Also ich mache es mal ganz plastisch. Wir hatten an dem Wahlabend allein für die TV-Übertragungen 85 Seiten Produktionsplan. Also es gibt immer für solche Sendungen eben, wer ist alles da, wann sind welche Proben, was passiert. Und das sind in der Regel, weiß ich nicht, so um die 20 Seiten. Und das waren 85, ja, weil wir zum allerersten Mal im ersten durchgesendet haben von 17.40 Uhr bis 20 Uhr bis zur Tagesschau, weil einfach davor und danach so viel passiert ist, weil wir 17 Schaltorte hatten, also weil wir natürlich in allen Parteien präsent waren, in beiden Ländern. Also so eine Doppelwahl ist ja immer noch eine besondere Herausforderung, weil auch große Demos angekündigt waren, wo möglicherweise auch Gewaltpotenzial erwartet worden war. Dazu ist es glücklicherweise nicht gekommen. Also da war einfach sehr viel im Hintergrund, was auch passieren musste. Und wir haben das schon als Team einfach, ich glaube, so früh haben wir noch nie angefangen. Wir haben im Frühjahr 23 zum ersten Mal Vorbereitungsteams aufgesetzt, die sich damit beschäftigen. Alleine jetzt, was so die unterschiedlichen technischen Bedingungen, wie handhabst du das rein von der Machart, auf welcher Regie spielt man das und so weiter. Aber dann natürlich auch wirklich versucht, ganz viel Raum für publizistische, also inhaltliche Auseinandersetzungen zu schaffen. Für Kolleginnen und Kollegen auch zu sagen, was braucht ihr denn, um das zu begleiten? Nicht nur am Wahlabend, sondern davor und danach Fortbildungen aufgesetzt, aber eben wirklich auch Diskursraum, um damit umzugehen, weil natürlich war das auch eine Wahlsendung, wo der MDR ja im Wahlkampf auch sehr heftig in den Mittelpunkt gezogen worden ist, weil die AfD ja angekündigt hat, dass sie den MDR-Staatsvertrag aufkündigen möchte, wenn sie an die Macht käme. Und das macht natürlich auch was mit Kolleginnen und Kollegen, die darüber berichten, über die Partei berichten. Wir hatten teilweise Demonstrationen vor dem Landesfunkhaus in Thüringen. Also es ist eine Situation, in der Journalismus auf ganz unterschiedlichen Ebenen noch viel, viel stärker gefordert ist, als es bei anderen Wahlen, und ich habe ein paar mit begleitet, der Fall ist. Und jetzt hast du gesagt, für mich ganz persönlich, wie gesagt, ich war ja 12 Jahre im Zentrum des politischen Journalismus in Berlin und habe da natürlich viele Wahlen begleitet, aber das war schon auch die erste als Moderatorin von so einer langen Wahlsendung im ersten. Und ich habe es vor allem danach gemerkt, ich habe in der Woche danach wahnsinnig viel geschlafen, weil dann wurde mir so auch einfach so dieser natürlich Druck, der da auch auf einem ist, Live-Situation, ständige Wechsel, du kannst dich natürlich vorbereiten, aber dann wieder auch nicht, weil du musst ja eben damit umgehen, wie sich die Verhältnisse, Mehrheitsverhältnisse verändern, je nach Hochrechnung und so weiter. Du hast diese ganzen Spielorte, du weißt nicht, wie der Abend verläuft, du gehst mit Parteien um, die natürlich im faktischen Journalismus auf Augenhöhe überhaupt nicht als solchen empfinden, die ganz andere Interessen haben. Und da kann ich sagen, bin ich einfach froh, dass uns das gelungen ist, was wir uns vorgenommen haben, zu sagen, wir möchten für die Menschen in Sachsen und Thüringen und darüber hinaus diese Wahlen so gut es geht begleiten, so vorbereitet wie es geht. Und da hat mich schon gefreut, dass es, glaube ich, gelungen ist, zu zeigen, wir haben einen souveränen Umgang mit der Herausforderung gefunden.
Ja, absolut. Ja. Also du sagst ja auch irgendwie, Bewährungsprobe ist, glaube ich, also ihr standet schon vor einer großen Aufgabe, weil natürlich viele kritisch draufgeschaut haben, und jetzt gucken wir mal, was kommt. Und was ich total spannend fand, war auch, wie geht man eigentlich, also welchen Raum gibt man welcher Partei, welcher Fraktion, weil natürlich ganz schnell dann der Reflex ist, also nicht nur an so einem Wahlabend, sondern auch grundsätzlich in der Berichterstattung, im Vorlauf, welchen Raum gibt man den Parteien? Und da habt ihr ja auch so ein, vielleicht ist das etwas, was journalistisch immer gesetzt ist. Ich fand es sehr, sehr spannend, so ein Konzept der abgestuften Chancengleichheit, einfach geschaut, was sind Kriterien, anhand derer wir auch den Parteien Raum geben in unserer Berichterstattung. Also Beispiel, ist die Partei schon im Bund oder in Ländern in Verantwortung, stellt sie einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin etc. Ist sowas normal oder war das in dieser Wahl oder in dieser Berichterstattung auch was Besonderes, einfach um euch so ein bisschen auch zu schützen, vorzubereiten und auch diesen ja, schnellen emotionalen Reflex, ja, es geht ja immer nur in die eine Richtung, ist tendenziöse Berichterstattung, dem ein bisschen vorzubeugen?
Also das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit ist schlichtweg, und jetzt wird es juristisch vorgegeben, daraus, dass wir ja verschiedene Grundsätze haben. Es ist einerseits die Rundfunkfreiheit und andererseits eben der Grundsatz der Parteienfreiheit. Und da gilt gerade in Wahlzeiten, also 6 Wochen vor der Wahl, dass man sehr genau als öffentlich-rechtlicher Sender auf dieses Prinzip der abgestuften Chancengleichheit achten muss, weil Parteien, und das ist ja passiert in der Vergangenheit, sich sonst auch einklagen. Also das BSW hatte sich eingeklagt in die Elefantenrunde vor der Europawahl, zum Beispiel in der ARD, eben mit genau diesem Argument in den Umfragen, die und die Werte, aber eben bisher ja noch eine neue Partei, keinerlei bisher, also bis zum Zeitpunkt der Europawahl, Vertretung in Parlamenten. Und da hilft eine Klarheit und da hilft, und das macht der MDR schon seit geraumer Zeit, und das hat sich aber tatsächlich so zumindest hier für unser Sendegebiet bewährt. Also alle Öffentlich-Rechtlichen beachten dieses Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. Was der MDR zusätzlich macht, ist wirklich auch ein Wahlkonzept zu erstellen und dann transparent zu veröffentlichen. Weil du kannst es ja eigentlich niemandem recht machen. Die einen beschweren sich, warum ladet ihr Herrn Höcke in diese Talkshow ein? Und die anderen beschweren sich, Herr Höcke kommt nicht genug vor und wir würden wen auch immer bevorzugen, ja. Und dazu sagen, das sind die Kriterien, das kann jeder nachlesen, es ist transparent und öffentlich, es kann sich jeder dazu selber eine Meinung bilden und es ist ein Umgang, der diese Fragen ernst nimmt und aber auch Antworten darauf gibt. Und das ist vielleicht wieder in diesen, dass der MDR eben dieses Warum, dieses sich erklären, dieses auch sich öffnen in den Mittelpunkt rückt schon seit geraumer Zeit, weil wir eben daran glauben, dass Dialog so unendlich wichtig ist und dass wir diese Fragen auch ernst nehmen. Und deswegen, das ist das Besondere, nicht das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit, sondern ist der Umgang, das dann auch transparent in ein Wahlkonzept zu gießen und das zu veröffentlichen.
Ja, aber ich habe das mit großem Interesse gelesen, weil es einfach nochmal so viel Dinge einordnet, erläutert und Kontext bietet. Bezug auch auf die AfD oder wie seid ihr als MDR über die letzten Jahre ja auch damit umgegangen, was die Berichterstattung über die AfD anbelangt? Ist das etwas, was auch zu Zerreißproben innerhalb des MDRs führt? Hat man dann einen klaren Fokus? Wie habt ihr euch da als Redaktion oder wie verhaltet ihr euch als Redaktion gegenüber der Partei, die ja jetzt in diesen drei, unter anderem in den drei Landtagswahlen einfach auch so erfolgreich abgeschnitten hat? Wie habt ihr das journalistisch für euch gelöst oder versucht, Antworten zu finden?
Auch da haben wir ja eine Besonderheit, an denen der MDR nicht arm ist. Die AfD ist nur in den drei Ländern des Berichterstattungsgebiets des MDR eben als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Das ist eine Besonderheit, die natürlich, wenn es dein ganzes Sendegebiet betrifft, schon auch nochmal wahrgenommen wird. Ja, also auch da ist natürlich aus dem Rest der ARD immer so dieser Blick, was ist denn da bei euch los? Warum ist das so?
Ja, genau.
Und ich glaube, dass der MDR deswegen einfach schon sehr früh angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, wie geht man mit so einer Partei um, wie geht man generell mit Extremisten und Populisten um. Auch eine der wirklich großen, schwierigen Fragen des Journalismus. Und da gibt es auch nicht die Antwort. Und das siehst du ja auch, wenn du aus Deutschland rauszoomst, Italien, Frankreich, Polen, Ungarn, die USA, der Umgang mit populistisch bis extremistischen Parteien ist für den Journalismus immer eine Herausforderung, weil da natürlich die Faszination ist und dieses, das wird geklickt und geguckt und gehört. Und gleichzeitig gerade das eben, finde ich, schon eine sehr intensive Auseinandersetzung damit braucht. Und wir haben das gemacht und eine Reihe von publizistischen Leitplanken vielleicht einfach nur generell, gar nicht in Bezug auf eine Partei, sondern generell für uns abgeleitet, die, finde ich, schon hilfreich sind, auch wenn die jetzt nicht Rocket Science sind, aber einfach mal so als Gerüst, an dem man sich auch festhalten kann. Und dazu gehörte gerade für die heiße Wahlkampfphase eben tatsächlich zu sagen, die bestmögliche Vorbereitung und wirklich Raum für inhaltliche Debatten und auch für die Frage, Ist das jetzt überhaupt ein Thema, was wir aufgreifen? Springen wir über jedes Stöckchen? Welches Thema setzen wir, weil wir ein Thema sehen und setzen? Und was ist einfach nur ein gewollter Tabubruch, um wieder Erregungen zu inszenieren? Und das betrifft teilweise viele Parteien. Das ist gar nicht immer nur auf die AfD gemünzt. Dann einfach dieser, und das muss natürlich ein Versuch sein, aber ich finde, es kann gut gelingen, souverän und sachlich zu bleiben. Nicht sich selber an dieser Erregungsspirale zu beteiligen, sondern tatsächlich ruhig und klar seinen Punkt und sein Thema verfolgen. Weil was häufig passiert ist, du nimmst dir vor, ich führe ein Interview über Bildung und Schulstundenausfall und es landet automatisch bei, warum Migration an allem schuld ist. Und dann hast du ja immer nur die Wahl, antwortest du jetzt auf mögliche Verdrehungen, Unterstellungen und nimmst dir damit dein Thema, weil wenn du deine 3:30 im Radio hast oder vielleicht dann auch länger und du biegst einmal ab, dann kommst du nicht wieder zum Bildungsthema zurück, sondern dann landest du in einer Migrationsdebatte. Und nicht, dass man die nicht auch führen kann, muss und soll, aber die Frage ist, du setzt das Thema und du bestimmst die Regeln und als Interviewer oder Interviewerin bist du dann auch in der Lage, erstens das vorzubereiten, zu wissen, was will ich, was ist das Ziel meines Interviews und wie gehe ich damit um, dass diese Techniken natürlich angewandt sind und die kann man ja vorbereiten und kennt man. Und gleichzeitig, und das finde ich genauso wichtig, kritisch und unbequem gegenüber allen sein. Also, und ich glaube, auch das, hoffe ich, ist in den Wahlsendungen schon gelungen, dass man eben wirklich sagt, alle Parteien werden mit Fehlern konfrontiert, die möglicherweise begangen wurden, mit Themen, die Wählerinnen und Wähler abgeschreckt haben, von den Grünen über die AfD, über die CDU, über BSW, also wirklich überall gleich agieren, diese Unabhängigkeit und dieses Unbequeme, was wir am Anfang hatten, wirklich auf alle anwenden, sich nicht die Gesprächsführung aus der Hand nehmen lassen und mindestens genauso wichtig auch Feedback und Fürsorge für Kolleginnen und Kollegen danach und davor da haben. Also wirklich auch danach, also wir hatten das zum Beispiel während der Corona-Demonstrationen oder auch rund um Pegida, dass wir gesagt haben, wenn Kolleginnen und Kollegen gerade aus dem Hörfunk, da bist du ja nicht als Team unterwegs in der Regel, wenn man da vor Ort ist, dann danach einen Ansprechpartner zu haben, abends, wenn ich nach Hause komme, wo ich weiß, da ist mein redaktioneller Ansprechpartner, da kann ich anrufen und sagen, so, ich bin jetzt wieder zu Hause.
Ja.
Wie ging es mir dort? Das einfach auch mal abzuladen, wenn man es nicht in der Familie lassen möchte, ja, sondern du hast noch auch einen professionellen, einen aus dem Arbeitskontext Ansprechpartner für auch diese Situation, weil ja, Journalismus, und das ist immer schrecklich zu sagen, ist ein Stück weit natürlich auch gefährlicher geworden in Deutschland oder aggressiver zumindest, ja. Also da ist teilweise eben schon auch die Frage, zeige ich mich da mit meinem Gesicht, berichte ich über Missstände, werde ich erkannt, dann auf Demonstrationen auch Namen gerufen von einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Wie geht man damit um? Wie fängt man dann auch auf? Wie begleitet man optimal Kolleginnen und Kollegen? Also und das sind so verschiedene Aspekte, aber alle haben eine Rolle gespielt in der Vorbereitung und im Umgang.
Ja, hochinteressant und vor allen Dingen, du sagtest das, wer sich das nochmal anschauen möchte, auch eure Wahlarenen, da war ja auch ganz schnell, ihr als Moderatoren stellt eine Frage und es wird auch ganz schnell auf andere Themen, auf deutlich, sagen wir mal, populistische, einfachere Themen, Thesen abgestellt, wo ihr immer wieder versucht habt und mit Erfolg, aber einfach immer versucht habt, wieder einzufangen, um zu sagen, wir reden hier über Thema X und nicht über Thema Y. Und das ist natürlich die große Gefahr, dass dann so eine Diskussion ganz schnell abdriftet. Also von daher, ich habe das mit großer Bewunderung verfolgt, habe immer gedacht, ich möchte nicht tauschen, das ist echt ein Knochenjob.
Habe ich häufig gehört, ja.
Von daher, Chapeau. Liebe Julia, ich möchte ein Thema noch, und das führt alles so ein bisschen zusammen, weil wir sprachen über Repräsentanz, wir sprachen über Perspektivwechsel, wir sprachen über Themen, die wir setzen. Ein großes Thema ist natürlich, und du hast es auch schon gesagt, wie wird Medien vertraut? Da ist der Öffentlich-Rechtliche hat immer noch hohe Zustimmungswerte. Laut Institut für Demoskopie Allensbach 77% der Bevölkerung vertraut dem Öffentlich-Rechtlichen. Im Osten sind es 67%. Das sind die Zahlen, die kennen wir, da ist immer ein bisschen weniger. Und nichtsdestotrotz ist es ja auch, und das hattest du vorhin, wo sind eigentlich die Ossis so in den Chefetagen, in den Führungskräften? Und wie berichten Medien dann auch über Ostdeutschland? Und die These ist dann immer schnell, dass Medien auch eine gewisse Mitschuld tragen, weil irgendwie ein sehr westdeutscher Blick, wenn die Redaktion eher aus Westdeutschen besteht, man fährt dann wie so in so ein Krisengebiet, wenn dann mal irgendwie eine Wahl ist und dann guckt man hin und sagt, oh Gott, warum wählt denn der Ossi schon wieder so? Und dann vergisst man es aber auch wieder schnell und widmet sich anderen Themen. Oder die FAZ, ein Podcast mit dem Titel Pulverfass Ostdeutschland, ist ja auch so eine Richtung, die man vorgibt, wo man sagt, was wollen Sie uns denn damit jetzt sagen? Deshalb die Frage noch so an dich, welche Rolle haben dann auch Medien oder spielen Medien vielleicht auch mit der Besetzung, mit der Themenwahl etc. einen gewissen Teil auch zum Erstarken solcher extremer politischen Kräfte mit bei? Oder wie guckst du auf das Thema? Oder was muss ich auch ändern? Was müssen wir ändern? Was muss ich in der Medienlandschaft ändern, damit man vielleicht da wieder entgegenwirken kann? Waren viele Fragen jetzt drin.
Ganz viele Fragen in einer gestellt. Also, ich fange mal an mit den Vertrauenswerten. Und ja, die sind zurückgegangen, aber viel weniger, als man vielleicht denkt. Also ich habe auch die Allensbach-Studie gelesen, aber wir machen das im MDR schon geraume Zeit, dass wir das auch immer wirklich regelmäßig jedes Jahr befragen. Und da kommt stabil raus, dass der MDR eine der verlässlichsten Institutionen, ich glaube gleich nach der Polizei, in der Wahrnehmung der Menschen ist und dass da wirklich immer noch auch viel Vertrauen ist. Da sind wir wieder bei Herausforderungen und Chancen. Ich will immer gar nicht so zulassen, weil das natürlich auch einfach ein Weg ist, zu diskreditieren, wenn gesagt wird, ja, da ist so ein riesiger Vertrauensverlust. Da ist kein riesiger Vertrauensverlust. Es nimmt ab, so wie gegenüber allen demokratischen Institutionen, aber es ist immer noch wirklich sehr, sehr viel Vertrauen auch da. Die Frage nach der Abbildung und nach der Präsenz von Ostdeutschen, die ist natürlich schwierig, weil ich kriege die Frage ja auch oft. Und ich habe vorhin genau hingehört. Und die interessant ist ja, wer entscheidet eigentlich, wo jemand herkommt? Mhm. Und die Frage von Heimat und Herkunft, und das ist ein sehr sensibles Thema, weil es vielleicht so die zwei großen Streitthemen auch oder die Reibefläche unserer Gesellschaft und der gesellschaftlichen Entwicklung ja auch noch stärker sein wird, weil Migration ja auch nicht aufhören wird, ist ja eben genau das, ist, wann ist eine Heimat eine Herkunft und wann ist eine Heimat einfach eine Heimat. Und mir sagen immer viele Menschen, ja, du als Wessi. Und dann sage ich immer, ich verstehe, dass ich bin nicht im Osten geboren und ich würde wahrscheinlich auch nicht sagen, dass ich Ostdeutsche bin, aber ich bin ganz sicher auch nicht Westdeutsch. Weißt du, diese Zuschreibung von außen. Ich bin in Karlsruhe geboren, weil meine Mama damals noch nicht genug Arabisch sprach und nicht in ein ägyptisches Krankenhaus wollte für die Geburt. Also bin ich quasi hochschwanger nach Karlsruhe geflogen worden und mit 6 Wochen zurückgekommen und kann dir in Karlsruhe nicht mal 5 Straßennamen aus dem Stand sagen. Ist das also, ich hatte in Frankreich in der Jugendzeit, wir hatten gerade mal Dreisat, das war der einzige deutsche Sender, den wir bekommen haben. Also für mich war, als ich dann nach Leipzig kam, Wetten, das genauso fremd wie ein Kessel Bundes oder so, ja. Deswegen finde ich diese Zuschreibung, dass man sagt, du als Wessi, das sage ich immer, das bin ich aber nicht. Ich empfinde mich viel eher als gesamtdeutsche Europäerin. Und ich finde, dass wir darüber noch zu wenig nachdenken, weil wann fängt denn dann jemand an, noch viel schwierigere Frage, deutsch zu sein, weißt du? Und deswegen tue ich mich manchmal schwer mit diesem, jemand muss da und da geboren sein, sondern ich sage immer eher, ich finde, es ist eine riesige Herausforderung für alle Medienschaffende und vor allem auch für Führungskräfte in Medien, diesen Perspektivreichtum, und der betrifft Ost und West, genauso wie Jung und Alt, genauso wie Migrationsgeschichte oder Nicht-Migrationsgeschichte, Stadt, Land, Studium, aber eben auch wirklich dieses Öffnen von Journalismus eben auch für Menschen, die vielleicht nicht studiert haben. Warum muss man für ein Volontariat bei uns mittlerweile immer noch studiert haben? Das ist aber was, da kannst du herrlich mit Bildungszentren und Personalabteilungen debattieren, ja. Und ich glaube, ich würde eher antworten aus dieser Erfahrung und vielleicht auch aus meinem Werdegang, dass ich grundsätzlich Perspektivreichtum unglaublich wichtig finde. Und natürlich hat aber der MDR aus seiner Geschichte und aus den Besonderheiten, die wir schon skizziert haben, schon auch die Verantwortung, würde ich sagen, die Ostperspektive besonders einzubringen, weil das jetzt der Bayerische Rundfunk nicht unbedingt als seine Kernkompetenz empfinden würde. Ist ja auch richtig so, ja. Und da glaube ich aber, dass das zum Beispiel schon besser gelingt, zumindest jetzt im MDR. Für andere will ich da gar nicht so sehr sprechen. Wir haben so 80% der Führungskräfte, die tatsächlich im Osten dann auch geboren sind. Und trotzdem ist diese Frage der Repräsentativität, also dieses, wo bin ich, ja, wo sehe ich mich, meine Lebenswirklichkeit, meine Themen auch einfach in einem medialen Debattenraum repräsentiert? Wo kommen die vor? Und die Frage verstehe ich, und das ist, wenn du dir die Statistiken zu Ostdeutschen in Führungspositionen in der Wirtschaft, in den Medien, in der Politik und anderswo anguckst, ist das ein Thema. Und deswegen besteht da eine Verpflichtung, auch diese Perspektivvielfalt einzubringen, aber es ist genauso wichtig wie die anderen Perspektiven. Also zumindest ist es mir genauso wichtig.
Ja. Und diese Verpflichtung, der kommt der MDR ja nach, und das finden wir ja auch so schön. Und ich finde es total, ich finde die Diskussion, das hat jetzt gerade auch ganz viel mit mir nochmal gemacht, weil was ist Heimat, was ist Herkunft? Ich finde, das ist eine sehr, wie du ja auch gesagt hast, emotionale, persönliche Diskussion. Da kann man, glaube ich, auch noch sehr gut darüber philosophieren und über, ich erinnere die erste Folge dieses Podcasts mit Professor Olaf Jacobs, der natürlich für seine Studien ein gewisses Raster anlegen muss, um zu sagen, wer ist Ostdeutsch, wer ist Westdeutsch und wie können wir das messen. Aber diese, sagen wir mal, sehr sensible, emotionale Facette darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Von daher, das finde ich total, total schön, total richtig. Liebe Julia, ich möchte, wie bei jedem Podcast zum Schluss, dir die drei Blitzfragen stellen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, weil die erste genau da den Finger in die Wunde legt. Ostquote Quote für Ostdeutsche in Führungspositionen, ja oder nein?
Bewusstsein bei Führungskräften, keine Quote.
Zweite Frage, was sind, und das ist jetzt spannend für jemand mit genau dieser Biografie, wie du sie hast, was sind Dinge, Produkte, Eigenschaften, die im Osten der Republik damals da waren, die wir im Hier und Jetzt haben, was total gut ist, weil sie uns gut tun als Gesellschaft? Oder was haben wir so ein bisschen auf dem Weg verloren, was uns vielleicht ganz gut täte, wenn wir sie für unser gesellschaftliches Miteinander oder für den gesellschaftlichen Diskurs hier hätten? Und wir hatten alles dabei, von Nudossi bis zu den Kita-Plätzen. Volles Spektrum.
Ja, das wäre es bei mir auch. Ich kam ja aus Frankreich, da war Ganztagsbetreuung total selbstverständlich. Und ich schlucke manchmal, wenn ich mitkriege, wann Schließzeiten in München oder Stuttgart so sind, und fand das immer wirklich eigentlich ein Stück weit selbstverständlich, weil es kann ja jeder für sich entscheiden, aber es besteht zumindest die Möglichkeit, das auch auszunutzen, zu sagen, es gibt eine Kinderbetreuung, man kann auch arbeiten gehen. Ich arbeite sehr, sehr gern. Ich habe zwei Kinder, die sind glückliche Wesen, so wie sie sind, auch wenn ich voll arbeite, solange das so ist und es uns allen damit gut geht, will ich das auch weitermachen. Und ich finde die Möglichkeit sehr schön, das auch tun zu können, in dem Wissen, dass es diese Betreuung gibt. Das finde ich eine große, große Errungenschaft, von der sich viele andere Städte noch was abschneiden können.
Ja. Und allerletzte Frage, wen möchtest du in diesem Podcast hören?
Oh, da fallen mir so viele Namen ein, das ist schwierig. Also ich nenne mal eine Politikerin, Yvonne Magwas, Bundestagsvizepräsidentin, CDU, kommt aus dem Vogtland, hört jetzt auf. Und die Frage, warum verlassen Menschen die Politik, was muss sich ändern? Das ist zum Beispiel auch das Thema Kinderbetreuung, ne? Wie gehen wir damit um, dass alle immer im Bundestag dann auch, du musst im Wahlkreis sein und gleichzeitig im Bundestag präsent, wie geht man aber auch mit zunehmend Hass und Kritik um, wie schafft man, dass das wieder Politik nicht nur eine bestimmte Karriereform ist, sehr straight, Junge Union und dann immer weiter, sondern dass es wirklich auch für Gesellschaft sich öffnet. Und da sind wir wieder auch bei Perspektivvielfalt. Es gab gerade eine Studie, wie wenig Menschen mit Migrationsgeschichte eigentlich in der Politik sind. Ne? Frauen ist jetzt besser geworden, nimmt aber immer, also jetzt zuletzt immer wieder ab. Ja? Und Ostdeutsche ganz genauso. Und ich würde gerne Menschen mehr zuhören, die vielleicht sagen können, was muss sich ändern, damit Politik auch wieder die Breite der Gesellschaft abbildet und mehr Menschen in die Politik finden, die eben nicht so einen geradlinigen Karriereweg davor haben. Deswegen glaube ich, das wäre eine tolle Gesprächspartnerin.
Das klingt ganz hervorragend. Ich nehme das genauso als Intro und spreche sie an. Finde ich ganz, ganz tolle Perspektive und Thema. Liebe Julia, vielen Dank für diese Folge. Es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, nicht nur mehr über dich zu erfahren, sondern vor allen Dingen auch über ja, dein Wirken als Journalistin, deine Ansätze, deine Euphorie und auch über die ja kritischen Themen zu sprechen, über den Umgang mit der AfD, über euer Mammutprojekt. Absolut faszinierend. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute für den weiteren Weg beim HR und freue mich, dass du hier warst. Vielen Dank, liebe Julia Kritian.
Ganz lieben Dank.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.